Vater im Himmel, wir haben uns hier versammelt, wir sind extra aufgestanden, sind hierher gekommen. Und das, worum wir uns versammeln wollen, oder um den wir uns versammeln wollen, das bist du. Das ist eine unglaubliche Vorstellung, dass wir vor dich selbst treten möchten, uns ganz bewusst dir zuwenden möchten, alle anderen Dinge aus dem Blick lassen möchten, um auf dich zu sehen. Was kann man Besseres anschauen? Was kann man Besseres betrachten? Ich will dich darum bitten, Herr, bei all den guten Vorsätzen, die wir uns gefasst haben, hierher zu kommen, um dich zu sehen. Du weißt, wie schwach unser Fleisch ist. Du weißt, wie die besten Vorsätze so schnell im Sand verlaufen. Deswegen will ich dich bitten, Herr. Du hast diesen Wunsch in unser Herz gelegt. Wir wollen dich bitten, bring es zur Vollendung. Und lass es geschehen, dass wir gemeinsam deine Herrlichkeit und deine Größe sehen dürfen, an diesem leeren Grab. Ich will dich bitten, dass du uns die Augen dafür öffnest, dass jeder, der es noch nicht sehen kann, dass er es verstehen und begreifen und es aufnehmen darf. Ich will dich bitten für die, die es glauben, dass sie erneut gewiss und fest darin werden, was sie glauben, und es sehen dürfen, was das für Auswirkungen hat. Segne dein Wort, Herr. Amen. Amen. Wir leben in einer sehr erstaunlichen Zeit. Ich habe das unter einem bestimmten Aspekt nochmal betrachtet und angeschaut und darüber nachgedacht. Diese Welt, sie ist sehr hoch gezüchtet, würde ich schon fast sagen, mit Technik, mit Vernetzung, mit unglaublichen Möglichkeiten, was sich vor, weiß es ich, in einem langen, gar nicht so langen Zeitraum eigentlich, Menschen sich nicht hätten träumen lassen. Ja. Sprecht mal mit eurem Urgroßvater, was ihr heute alles macht und bewirken könnt mittels der Technik, die ihr in den Händen haltet. Es ist absolut erstaunlich. Auch die Möglichkeiten, die es heute gibt. Gesehen, eine Fluglinie will direkt jetzt nach Australien fliegen. Ja. Stell dir mal vor, wie lange die früher auf dem Schiff unterwegs waren. Jetzt innerhalb 17 Stunden oder was auch immer das dann braucht, ab nach Australien. Das sind menschliche Leistungen, wo man wirklich erstaunt eigentlich sein kann. Aber es gibt eine andere Seite davon, und das ist für mich so spannend, das zu beobachten. Denn an allen Ecken und Enden stoßen wir darauf, auf eine gewisse Kraftlosigkeit. Was meine ich damit? Politik. Politik kann man sich lang unterhalten. Zum Glück müssen wir das nicht an der Stelle hier machen. Aber wir können eine gewisse Kraftlosigkeit beobachten, oder? Wahlversprechen, die klingen immer sehr gut, oder? Die Realität, die sieht oft anders aus, oder? Das wissen wir schon oft. Dann werden immer die gewählt, dann die noch extremere Wahlversprechen haben. In der Hoffnung, dass sie vielleicht 20% davon umsetzen. Wir stehen vor Bergen von unlösbaren Problemen. Ja? Man denkt, die Menschheit hat sich so hoch entwickelt. Man denkt, die wesentlichen Probleme müssten wir im Griff haben, oder? Aber die wesentlichen Probleme haben wir nicht im Griff. Und trotz immenser Bemühungen zum Teil kein Fortschritt sichtbar. Ja? Probleme, die schon über lange, lange Zeit existieren. Und wir merken, die Politiker, die sind einfach nur Menschen, oder? Was ist in der Wirtschaft? Da sieht es gut aus, gell? Aber wenn man das nur rein ökonomisch betrachtet, vielleicht, ja. Aber was ist mit der ganzen Machtsucht, mit der Geldgier und mit dem Egoismus? Hat der Mensch gelernt? Ist er gescheit geworden? Hat er die Fehler der Vergangenheit begriffen, und um was es geht und um was es nicht geht? Was ist mit der Gesundheit? Haben wir erlebt, dass große Fortschritte da sind, oder? Was heute möglich ist, mittels der ganzen Technik, die da ist, das wäre nie denkbar gewesen. Und wohin sich das alles entwickelt, es ist erstaunlich zum Teil. Und doch auf der anderen Seite, habt ihr schon mal erlebt, dass ihr zum Arzt gegangen seid und er an seine Grenzen gestoßen ist? Habt ihr schon erlebt, wie Medizin heute an verschiedenen Stellen einfach an ihre Grenzen stößt und sagt, wir haben alles getan, was wir konnten? Wie viele gibt es, die heute immer noch unter der Hand wegsterben? Wie viele unheilbare Krankheiten gibt es immer noch? Wir stehen wir können eine gewisse Kraftlosigkeit beobachten. Und ich denke, können viele Bereiche da ergänzen, und wir Deutschen, wir sind auch ganz toll, das zu reflektieren. Ja, ganz nüchtern immer und schön sachlich. Meistens nicht. Meistens in dem Sinne, dass wir uns darüber beschweren. Und dass wir sagen, ja, da braucht es einen mal, der eine gewisse Ordnung reinbringt, oder? Und der mal umsetzt, was er verspricht. Und der nicht permanent an seine Grenzen stößt. Und dann an allen Ecken höre ich auch dieses große Gejammer über die vielen Fehler und über die Boshaftigkeit und Schlechtigkeit der Menschen und wie man gewisse Gesetze erlassen kann und wie man Entscheidungen treffen kann. Wisst ihr, was die größte Tragödie bei dem allen ist? Die Blindheit für uns selbst. Denn was ist mit unserer eigenen Kraftlosigkeit? Oder habt ihr Kraft ohne Ende? Klar, ne? Wenn man jung ist vor allem, denkt man das manchmal. Aber ich glaube, so realistisch seid ihr, dass ihr das wisst. Aber wisst ihr, dadurch, dass wir uns die ganze Zeit beschweren und dagegen auflehnen und sagen, wie kann man, und über unsere Mitmenschen schimpfen, wisst ihr, was wir damit vermitteln? Nichts anderes, als dass wir mindestens 10-mal so klug, gescheit, gerecht, einfühlsam und weise wären als unsere Mitmenschen. Oder? Ja, wie kann man an der Stelle ein 30er-Schild machen? Wie kann man so blöd sein? Wisst ihr, Johannes 9 ist ein interessantes Kapitel. Die letzten 2-3 Verse da draus. Sagt Jesus was? Das ist so wichtig für uns, dass wir das verstehen und dass wir das begreifen. Da hat Jesus einen gesund gemacht, der war von Anfang an, als er auf die Welt gekommen ist, war er schon blind gewesen. Und der hat ihn gesund gemacht. Und dann hat er mit den Pharisäern diskutiert. Und dann sagt Jesus abschließend etwas in Vers 39. Er sagt, zum Gericht bin ich in die Welt gekommen, damit die Nichtsehenden, da spricht er von dem Blindgeborenen, damit die Nichtsehenden sehen, aber auf der anderen Seite und die Sehenden blind werden. Das heißt, die das eigentlich Augenlicht haben, dass sie wesentliche Dinge nicht erkennen können, nicht sehen können. Einige von den Pharisäern, die bei ihm waren, hörten dies und sprachen, sind denn auch wir blind? Aber Jesus, das kannst du jetzt nicht bringen, oder? Sagst du jetzt, dass die Pharisäer da blind sind? Okay, da gab es schon welche, ja, aber wir nicht, oder? Willst du wirklich behaupten, dass wir blind sind? Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde. Das ist natürlich, die Sprache muss man begreifen, verstehen, was Jesus sagt, oder? Nun aber sagt ihr, wir sehen, daher bleibt eure Sünde. Versteht ihr, was Jesus zum Ausdruck bringen will? Bevor du nicht kapierst, dass du blind bist, dass du kraftlos bist, wirst du niemals sehen. Und also, es gibt keine Möglichkeit, mit Gott versöhnt zu werden. Das ist nämlich die Konsequenz davon, dass die Sünde bleibt. Das ist so, so wichtig, ihr Lieben, dass wir unsere eigene Kraftlosigkeit vor Augen haben. Kennt ihr das, dass ihr Mitmenschen seht und ihr beobachtet sie, wie sie sich zugrunde richten? Und ihr würdet gerne helfen. Aber ihr könnt es nicht. Ihr seid begrenzt, ihr seid beschränkt. Das ist zum Verzweifeln zum Teil. Aber das zeigt uns, dass wir beschränkt sind. dass wir eine sehr, sehr eng limitierte Kraft haben. Was ist mit unseren ganzen Familien? Merkt ihr eure Kraftlosigkeit? Merkt sie permanent. Permanent. Schon wo wir als menschlich beurteilen würden, das sind gesunde Familien. Schon da steht permanent an seine Kraftlosigkeit vor Augen. Aber was ist mit den ganzen Familien, die komplett den Bach runtergehen? Kraftlosigkeit. Kraftlosigkeit. Und ich sage es am deutlichsten im eigenen Leben. Wisst ihr, was unser Hauptanliegen ist, wenn wir im Jugendkreis Gebetsanliegen austauschen? Also zumindest war es mal eine Zeit so, ich habe jetzt vielleicht schon ein bisschen gewandelt, aber eine ganze Zeit lang. Motivation. Man braucht Motivation. Man weiß, man muss gewisse Dinge tun, aber da ist eine Kraftlosigkeit da. Ja? Wie oft setzt man sich Ziele, wie oft nimmt man sich Dinge vor und scheitert? Kraftlosigkeit. Und je mehr uns diese Kraftlosigkeit bewusst wird und wir merken, wie alle an ihre Grenzen stößen, desto mehr wünschen wir uns, dass da endlich mal Gottes Kraft hineinkommt, oder? Da muss Gottes Kraft hineinkommen. Wir wünschen uns, dass Gott diese Kraft beweist. Mit Wundern, mit auf einmal läuft's, ja? Arbeit 1,0, 1,0, 1,0, perfekt. Motivation da, ich will nichts lieber machen als lernen. Die Ziele, die ich mir gesetzt habe, kein Problem. Wo ist die nächste Latte? Ja, und dann tritt dieser eine auf, der scheinbar Kraft hat ohne Ende, oder? Als Jesus gekommen ist, sein Dienst begonnen hat, wie hat das ausgesehen? Es sah so aus, dass er einen, der aussätzig war, an sich herangelassen hat, war kein Problem, ihn geheilt hat, gesagt, du bist rein, du bist gesund. Ey, wisst ihr, was das heißt? Kennt ihr noch ein bisschen irgendwas, was Pest bedeutet hat? Was machst du? Gehst du zu einem, der Pest hat, der setzt sich neben dir und sagt, und tröstest ihn schön und versorgst ihn? Normalerweise machst du das nicht, oder? Weil du weißt, du bist der Nächste. Das ist dermaßen ansteckend, dass da eine Ausgrenzung stattfinden muss. Was ist mit diesen mächtigen Dämonen? Dämonen, die über Menschen Besitz ergreifen, sie hin und her werfen. Mit Dämonen, die eine ganze Schweineschar einfach geschwind in den See schmeißen und versenken. Was macht er? Ein Wort. Ein Wort. Was bewirken deine Worte? Oftmals Fäulnis, Ärgernis. Was bewirken Jesu Worte? Das ist Wahnsinn. Zu einem Sturm spricht er Ruhe. Könnt ihr das euch vorstellen? Wer kann das? Seht ihr, Kraft ohne Ende. Wir haben endlich einen Punkt gefunden, wo Kraft ohne Maßen da ist. Kraftquelle. 5 Brote, 2 Fische, ihr kennt das. Lazarus. Geht mal auf den Friedhof, probiert das aus. Komm heraus. Kannst laut brüllen. Es bringt nichts. Jesus sagt, komm heraus, Lazarus kommt. Unfassbar. Und das ist wie ein, wir beobachten das in den Evangelien, oder große Volksmengen folgten ihm nach. Das ist wie ein Magnet für ein ausgelaugtes und von den Römern beherrschtes, geknechtetes Land. Es ist wie Licht die Motten anzieht. Auch die Jünger sind von felsenfester Überzeugung. Hey, wenn einer das Reich Gottes hier auf der Erde aufrichten kann, dann einer, dann der, dann dieser Jesus. Und dann aber gerät das ganze Schiff ins Wanken, oder? Das sind wir jetzt durchgegangen, Herr Freitag. Die Jünger und Jesu erleben plötzlich Angst. Jesus sagt ihnen was, Matthäus 17 ist die zweite Leidensankündigung. Und dann heißt es, was war die Reaktion darauf, dass Jesus gesagt hat, ich werde sterben. Und sie wurden sehr betrübt, ins Innerste erschüttert. Das Boot beginnt zu wanken. Aber Jesus, es geht doch nicht. Und dann wird er auf einmal schwach wie ein Lamm, oder? Jesaja 53 heißt es, er wurde wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt war, tat er seinen Mund nicht auf. Könnt ihr euch, wenn ich das mache und mich nicht beschwere oder das alles über mich ergehen lasse, das ist vielleicht eine Sache. Aber das ist der, der alle Kraft hat, dem keine Grenzen gesetzt sind und auf den alle Hoffnungen aufgebaut wurden. Petrus sagt, wir haben alles verlassen, Herr, wir haben alles zurückgelassen. Ja, was wird mit uns? So müssen sie sich gefühlt haben. Und dann schien das Böse sogar tatsächlich das ausgelöscht haben, zu haben am Kreuz. Wir lesen ja durch die Bibel durch und sind jetzt erst wieder in den Evangelien haben die letzten Monate die durchgelesen. Man liest da immer so schnell drüber weg. Es hat Not, darüber nachzudenken. Matthäus 27, Vers 39, schaut mal. Matthäus 27, Vers 39 heißt es, die Vorübergehenden aber lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und sagten, guck mal, hier geht es um, hier zitieren sie, erinnern sie an seine Kraft oder an seinen Kraftanspruch. Der du den Tempel abbrichst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich doch selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige herab vom Kreuz. Ebenso aber spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Er ist Israels König, so steige jetzt vom Kreuz herab und wir werden an ihn glauben. Er vertraute Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn liebt, denn er sagte, ich bin Gottes Sohn. Auf dieselbe Weise schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Wenn du ein Jünger bist, stell dir vor, was diese Worte für dich bedeuten. Jedes Wort ein Nagelschlag, jedes Wort ein Peitschenhieb. Was für eine Situation. Wenn du Gottes Sohn bist. Wir hatten es doch gehofft. Wir haben es uns so sehr gewünscht. Alles zerschlagen. Und wisst ihr, das Problem ist, da hängt nicht nur ein Mensch. Jesus hat was hat er 3 Jahre lang getan? Er ist gegangen, hat Zeichen und Wunder vollbracht, aber was war sein Eigentliches? Was hat er getan? Gelehrt. Er hat den Menschen etwas beigebracht. Er hat ein Evangelium verkündigt. Wisst ihr, was da mit am Kreuz hängt? Das Evangelium. Alles, was er gepredigt hat, alles, was er verkündigt hat, es steht alles auf dem Prüfstand, dass man sich fragt, ja, was gilt jetzt? Was gilt jetzt noch? Er ist weg. War alles eine schöne Theorie? Ihr Lieben, ganz ehrlich, was bringt es, Gottes Willen zu tun, permanent, seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst, so wie Christus es getan hat, und die ganze Bergpredigt selber zu leben und zu erfüllen, wenn man dafür am Ende am Kreuz gelangt. Versteht ihr das? Ja. Was bringt es denn dann? Ja, dann lass uns lieber die Ellbogen ausfahren und dann alles rausholen, was es hier gibt. Was hat man davon, wenn man Christus nachfolgt? Ich weiß nicht, ist euch schon mal so gegangen, dass ihr gedacht habt, das habe ich mir so nicht vorgestellt. Hat man nicht viel mehr Nachteile davon und endet man nicht am Ende als Letzter von allen Letzten, wenn man Christus nachfolgt? Und dann kommt Tod, Grab, Ende. Das ist die Frage, Ende? Die tiefste Zerschlagenheit bei den Jüngern, da könnten wir uns wirklich Zeit nehmen, uns da hinein zu vertiefen, was das für die Jünger bedeutet. Aber wir haben heute Ostern. Deswegen 2 sehr, sehr, sehr wichtige Worte in der Schrift. Wir werden uns in Apostelgeschichte 13, Vers 30 genannt. Und das ist, wenn es das nicht gäbe, würde ich hier nicht stehen. Apostelgeschichte 13, Vers 30. Gott aber. Die Menschen ja. Und was sie alles tun. Gott aber. Sind das gute Worte? Das macht aus einem Punkt ein Komma. Sagt Gott aber. Was für wunderbare Worte. Gott aber hat ihn aus den Toten auferweckt und erst mehrere Tage hindurch denen erschienen, die mit ihm hinaufgezogen waren von Galiläa nach Jerusalem. Die sind, die jetzt seine Zeugen an das Volk sind. Gott aber. Ihr Lieben, das ist so wunderbar, das ist so köstlich, dass Gott da, wo für Menschen alles zerbrochen ist, wo es für Menschen nur Scherben gibt. Und Scherben ist gut, wenn man es irgendwie noch zusammenbasteln kann, ja. Aber manchmal fällt es so hin, du kannst Jahre damit zubringen, die kleinsten Splitter da irgendwie reinzusetzen. Das geht nicht mehr. Es ist vorbei. Fertig. Gott aber. Diese wunderbare Nachricht und diese wunderbare Botschaft, das Leben selbst, kannst du nicht auslöschen. Du kannst es ans Kreuz hauen, du kannst darauf rumprügeln, wie viel du willst, aber du kannst es nicht auslöschen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also da, es gibt es so manchmal in Filmen oder vielleicht hab ich das auch nur geträumt, ich kenne jetzt keine konkrete Situation, aber wo du irgendwas hast, was du kaputt machen willst, aber das lebt immer weiter. Dann haust du drauf und dann denkst du, jetzt ist es tot und es lebt aber immer weiter. Ja? Aber hier ist es tatsächlich so, es ist real, es ist wahr. Und es ist das Leben selbst, das nicht ausgelöscht werden kann. Das ist Ostern. Das ist Ostern. Das ist die Auferstehung. Und in Gottes scheinbar schwächstem Moment, oder? In Gottes scheinbar schwächstem Moment am Kreuz wird Gottes allergrößte Kraft offenbar. Warum würde ich sagen, die allergrößte Kraft? Was ist der größtmögliche Beweis der Kraft Gottes? Wo kommen Sie am besten beobachten? Ich denke, es gibt einmal die Schöpfung, oder? Wenn hinausgucken und sehen, dass Gott alles durch Worte erschaffen hat, alles, dass er spricht und es ist da. Das ist maximale Kraft, oder? Aber genauso die Auferstehung würde ich damit hineinnehmen. Warum? Warum? Weil der Tod bis an diese Stelle, der Tod, der Fluch, die Strafe von Gott, das war, was als unbestreitbares Gesetz über alle Menschen geherrscht hat. Über alle. Wer lebt bis heute? Wer, ich meine, wir leben jetzt noch bis heute, aber wer von den ganzen Generationen, die hingegangen sind, lebt noch? Wer von all denen, die tolle Theorien entdeckt haben, die Wunderbares erfunden haben, die geniale Köpfe gewesen sind, wer von ihnen lebt? Alle liegen sie in ihren Gräbern und modern. Und das ist ein Urteil. Das ist auch ein Urteil. Es gibt nur einen, der lebt. Und versteht ihr, das ist so wichtig. Christus wurde nicht aus den Toten auferweckt, um wieder zu sterben. Es gab welche, die vorher aus den Toten auferweckt wurden, oder? Lazarus, die Tochter des Jairus, der Jüngling zu Nain im Alten Testament. Das gab es. Aber wozu wurden sie auferweckt? Um erneut zu sterben, oder? Das ist gewaltig, ihr Lieben. Das ist gewaltig, wenn einer aus den Toten aufsteht. Das ist gar keine Frage. Aber Christus ist nicht einfach nur irgendwie wieder lebendig geworden. Versteht ihr das? Er hat den Tod völlig überwältigt. Er ist ihm nicht mehr unterworfen. Das ist das, was Ostern ausmacht. Das, was die Auferstehung so besonders macht. Wir sehen das, wenn wir das beobachten, dass sein Leib nicht mehr dasselbe war, oder? Lazarus, mit was für einem Leib ist er auferstanden? Mit einem menschlichen, oder? Christus nicht. In Lukas wird es deutlich. Er ist zwar völlig Mensch, das ist gar keine Frage, er ist kein Geist, das ist in Lukas 23 wird das behandelt. Er ist keine Erscheinung. Er ist Mensch aus Fleisch und Blut, aber nicht mehr mit dem gleichen Körper. Nicht mehr mit demselben Leib. Lukas 24 ist das. Lukas 24. Die Emmausjünger, die Geschichte, gell? Wunderbar. Vers 30. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als es ihnen gebrochen hatte, reichte es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan, sie erkannten ihn. Und er wurde vor ihnen unsichtbar. Ist nicht mehr da. Wenn wir ein bisschen weiter schauen, oder im anderen Evangelium, Johannes 20, Vers 19. Als es nun Abend war, an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus in ihre Mitte und trat in ihre Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch. Seht ihr, Jesus, das ist nicht mehr der gleiche Leib. Das ist ein Leib, der ganz anders ist. Was heißt es in Philipper 3, Vers 20? Dass unser Leib umgestaltet werden wird zu Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit. Oh, das ist eine andere Kategorie Auferstehung. Das ist eine andere Kategorie. Jesus, ich würde es so ausdrücken, die Auferstehung Jesu ist des Todes Tod. Seht ihr das? Die Auferstehung Jesu ist des Todes Tod. Der Tod stirbt, Jesus überwältigt ihn. Und es ist, die Schrift zeigt es uns an mehreren Stellen, die wir abschließend noch anschauen wollen. 2. Korinther 13, Vers 4. Dass das eine absolute Machtdemonstration Gottes ist. Ihr Lieben, wenn wir uns danach sehnen, Gottes Kraft, seine Größe und seine Macht zu sehen, gibt keinen besseren Ort, als hinzugucken auf das Kreuz und auf das Grab. Aber wir haben keine Zeit, das zu studieren, oder? Wir haben keine Zeit, uns dem auszusetzen. 2. Korinther 13. Paulus muss ernste Worte anschlagen mit den Korinthern, das ist manchmal erforderlich. 2. Korinther 13, Vers 3 sagt er, vorher sagte, ich werde zu euch kommen und ich werde nicht nur Worte, sondern es werden auch Taten folgen. Denn ihr fordert ja einen Beweis dafür, dass Christus in mir redet, der gegen euch nicht schwach ist, sondern mächtig unter euch. Sagt Christus, der redet in mir und der ist gegen euch nicht schwach, er ist mächtig. Das Paulus haben sie vorgeworfen, der ist schwach, der redet nur. Denn er wurde zwar aus Schwachheit gekreuzigt, aber er lebt aus Gottes Kraft. Ihr Lieben, das Evangelium, das ist keine Theorie. Es ist Kraft. Es ist Kraft. Eine herrliche Kraft. Gottes größte Kraft. Epheser 1, eine Bibelstelle, wo Paulus vorher spricht, in Vers 19, spricht er von der überragenden Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Das sind Ausdrücke, Kraft, Macht, Wirksamkeit, das sind alles, also im Griechischen das so, Energeia, kennen wir, ja, Energie, oder das ist Kratos, ja, Demokratie, oder das bedeutet Demokratie, Volk, Herrschaft, Gewalt, Kraft, Macht, alles das packt er hier zusammen. Und dann sagt er in Vers 20, diese Kraft hat er in Christus wirksam werden lassen, hat sie unter Beweis gestellt, hat sie veranschaulicht, hat sie deutlich gemacht. Willst du die Kraft sehen? Schau auf das Grab. Herrlich. Ein weiterer Aspekt und warum Jesu Auferstehung die größte Kraft Gottes veranschaulicht, ist, dass sie einen so gewaltigen Effekt hat. Die wirkt hinein bis in unsere Zeit. Inwiefern? Kennt ihr? Wir sind schon im Epheserbrief, können wir eigentlich umblättern nur. Da ist halt, die Schrift sagt immer wieder mal, dass wir mit auferweckt sind. Versteht ihr das? Das bedeutet zusammen mit Christus auferstanden. In einem gewissen Sinne. Ja? Kapitel 2, Vers 1. Einmal nur umblättern oder vielleicht ist es bei euch auf derselben Seite sogar. Da heißt es, auch euch hat er auferweckt. Und in Vers 6, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen. Wisst ihr, die Auferstehung Jesu, die ist so groß und die ist so gewaltig, dass in dieser Auferstehung und in dem, was Christus da gewirkt hat, so viele andere geistliche Mitauferstehungen da drin sind. Und später körperliche. Kommt mit dazu. Versteht ihr? Das ist die eigentliche Auferstehung. Nur wer in Christus ist, der kann eine Hoffnung haben, zum Leben aufzuerstehen. Es gibt nirgendwo anders Leben. Es gibt keine andere Auferstehung. Es gibt nur ein Leben. Und das sehen wir hier. Seht ihr, wie bedeutend die Auferstehung ist. Ohne diese Auferstehung gibt es nichts, worauf du hoffen kannst. Nichts. Wir sind mit auferweckt. Und wie viele Tausende, Millionen sind das, die er mit auferweckt? Es heißt, aus jedem Stamm, aus jeder Sprache, überall auf der ganzen Welt. Unfassbar. Kolosser 2, Vers 12. Oder Vers 11 beginnt der Satz. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes. In der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt, durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes. Seht ihr das? Mit auferweckt. Christus ist auferstanden. Ich hoffe, dass da einige von euch da sind, die auch mit auferstanden sind. Jesu Auferstehung hat bis heute eine nie dagewesene Kraft ausgeübt und ausgewirkt. Wie kann aber unsere eigene Auferstehung überhaupt möglich sein? Wie kann das so eine gewaltige Kraft sein? Was ist das für eine Kraft? Ist es eine undefinierte Kraft? Wer ist es letztendlich? Es ist spannend, das zu betrachten. Wenn wir durch die Apostelgeschichte gehen, wer hat Christus aus den Toten auferweckt? Gott. Wenn wir Johannes 17 lesen, was sagt Jesus da? Falsch, 10 Vers 17. Wenn wir Johannes 10 lesen, wer hat die Macht, das Leben zu lassen und auch wieder zu nehmen? Also, er sagt, ich habe ein Gebot von meinem Vater empfangen, dass ich mein Leben lasse. Keiner nimmt es von mir, aber ich nehme es auch wieder. Christus hatte diese Macht bekommen. Jetzt Epheser, nochmal zurückblättern. Epheser Kapitel 1. Er spricht hier doch in Vers 19, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Was kann das für eine Kraft sein? Und dann heißt es, diese hat er in Christus wirksam werden lassen. Was ist das für eine Kraft, die er ausgegossen hat in unser Herzen? Das ist der Heilige Geist. Wir könnten das weiter studieren, um das zweifelsfrei festzustellen, dass es der Heilige Geist sein muss. Wer ist an der Auferstehung beteiligt? Alle. Die ganze Gottheit. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber ihr Lieben, das ist die Botschaft an uns. Habt ihr das wahrgenommen, was in diesem Vers steht? Die Kraft, die in Christus wirksam geworden ist in der Auferstehung, nämlich durch seinen Geist, dieselbe Kraft hat uns aus den Toten, aus den geistlich Toten, die stur ihre Sünde gelebt haben, die nach ihrem Fleisch gelebt haben, dieselbe Kraft hat Gott in unsere Herzen ausgegossen. Schaut, Paulus betet darum und er sagt, das ist Gott, erleuchte die Augen eures Herzens in Vers 18, damit ihr wisst, und da klammern wir das jetzt aus, Nummer 1, was die Hoffnung der Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes. Was sollen wir wissen? Was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Wisst ihr, was die Botschaft von Ostern ist? Du bist kraftlos, 100%. Aber Gottes Kraft ist in uns durch den Heiligen Geist. Letztendlich, sagt Paulus, nichts ist unmöglich. Alles, was Gott gibt, das ist er in der Lage anzunehmen, das zu tragen, dahin durchzugehen. Ihr Lieben, das ist diese wunderbare und frohe Botschaft, und ich hoffe, dass ihr sie von Herzen aufnehmen und widerhallen und dass es in eurem Leben ein Echo gibt, diese Botschaft: Christus lebt, mit ihm auch ich. Das wünsche ich mir. Und wer das nicht sagen kann und wer das gerne sagen würde, sag bitte, nutzt diese Zeit, die Gott euch zur Verfügung stellt. Nutzt das, darüber nachzudenken, aber auch mit anderen Leuten zu sprechen, zu beten. Kommt zu mir. Lass uns die Bibel lesen. Such jemand anders, mit dem du dich gut verstehst und der die Bibel kennt, der Gottes Kind ist. Lies. Erfahre diese Kraft, die in dem Evangelium ist. Das ist die Botschaft von Ostern. Jesus lebt. Amen. Und er ist auferstanden. Ich glaube, bis mit dem Aufstehen, das lassen wir. Ich will euch Gottes Segen zusprechen. Ihr seid frei. Die Gnade des Herrn Jesus, die Liebe Gottes und der Friede des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.